Hallo und herzlich willkommen im Podcast vom ICF St. Gallen. Wir wünschen dir in den nächsten Minuten inspirierende Momente mit Gott und bereichernde Gedanken für deinen Alltag.
Gott ist der Gott von der zweiten Chance und das kommt in diesem Film so wunderbar über. Obwohl es natürlich, wenn du Schach spielst, ein bisschen beschämend ist, wenn du eine zweite Chance bekommst. Aber in unserem Leben sind wir doch froh, wenn jemand anders uns eine zweite Chance gibt. Und genau so ist es in unserem Leben mit Jesus, mit der Auferstehung. Und das würde ich gerne anhand vom Bild vom Schach erklären. Ich habe vorher gesehen, es spielen nicht so viel von euch Schach. Ich spiele Schach. Mein Vater hat es mir beigebracht. Mein Vater hat es dann auch meinem ältesten Sohn beigebracht. Und mein ältester Sohn, der ist jetzt 14 und seit 3 Jahren schlägt er mich. Also jetzt denkst du, wenn man den Reto im Schach schlägt, dann muss man ein super Brain sein. Stimmt? Nicht. Ich bin richtig schlecht im Schach. Ich bin wirklich kein guter Strateg. Und ich habe mich jetzt immer wieder mal überwunden zum Spielen mit meinem Sohn, obwohl ich genau weiss, ich verliere. Aber ich kann sehr viel von ihm lernen. Ich will ganz kurz erklären, beim Schach ist der Mittelpunkt der König. Und der König ist die wertvollste Figur, weil wenn der König nicht mehr sich weiter bewegen kann, weil er sonst geklaut werden vom Gegner, dann hast du verloren. Beziehungsweise der, der deinen König so einkreisen kann mit deinen Schachfiguren, dass er sich nicht mehr bewegen kann, dann hast du gewonnen. Und das ist die ganze Idee hinter dem Schach. Also du siehst, alles drüllt sich um die eine Figur. Alle anderen Figuren sind nur Statisten. Und es drüllt sich um den König. Und dann gibt es die Situation vom Schach. Und Schach bedeutet, im nächsten Zug, wenn ich den König nicht bewege, könnte ich verlieren. Also muss ich mir schlau überlegen, wo stelle ich den König jetzt her. Also Schach bedeutet, es gibt nur einen Ausweg. Und manchmal haben wir so Situationen in unserem Leben, wo es noch einen Ausweg gibt, oder? Und wo wir irgendwie noch uns wieder aus menschlicher Kraft aufrappeln oder rausschnorren oder irgendwie halt rauskommen. Aber manchmal gibt es auch die Schachmatt-Situation, wie wir vorher im Film gesehen haben, nämlich, dass es keinen Ausweg mehr gibt, dass ich weder führen, noch hindern, noch links, noch rechts, noch schräg, noch diagonal, noch irgendetwas mich in irgendeine Richtung kann bewegen, bin ich Schachmatt. Und Schachmatt heisst, ich lege meine Figur ab. Als Zeichen von, ich habe verloren. Ich bin tot. Der König ist gestorben. Das Spiel ist vorbei. Der Tod hat gesiegt.
Der Tod hat gesiegt im Schach. Aber wie wir ja alle wissen, hat Gott beim Tod nicht aufgehört. Und darum reden wir heute von dieser zweiten Chance. Der entscheidende Sieg von Gott, der ist passiert an Golgatha. Nämlich dort, wo Jesus wieder aufgestanden ist von den Toten. Mit welcher Vorstellung, ich möchte eine Frage stellen, mit welcher Vorstellung hast du früher, oder was für eine Vorstellung hast du gehabt vom Tod früher? Oder jetzt noch. Ich habe als Kind gemeint, man schläft dann ein, einfach ein bisschen zu fest. Und dann wacht man halt nicht mehr auf. Und später, als dann wir Jesus kennengelernt haben in unserer Familie, habe ich gedacht, aha, da gibt es ja noch einen Gott und dann schläft man ein und dann ist nichts. Und dann ist man dann irgendwann bei Gott irgendwo im Himmel dort. Was ist deine Vorstellung vom Tod? die Gläubigen im Alten Testament, die haben ja das Erlösungswerk noch nicht gekannt in Jesus. Und die haben irgendwie auch eine Vorstellung vom Tod. Und bei ihnen merkt man ein bisschen, also als Jude stirbt man nicht einfach so im Alten Bund. Die haben im Alten Bund gelebt. Und als Jude kann man nicht einfach so sterben und dann kommt nichts. Sondern der Geist von Gott hat ihnen wie schon ein bisschen ein Verständnis gegeben vom Tod. Und zwar haben sie das Gefühl gehabt, der Tod bedeutet so ein Versinken im Schattenreich. Dort, wo man nicht mehr an Gott denkt. Es ist so, wie wenn eine Kerze ausblasen würde. Das Versinken im Schattenreich und es ist dunkel. Es geht mir wie bei den Toten, die du vergessen hast. Fern von deiner Hilfe liegen sie in ihrem Grab. Du hast mich in den tiefsten Abgrund gestoßen, in nichts als unermüdliche Finsternis. Psalm 88, 6-7. Der Tod war für sie das schreckliche Erleben vom Trenntsein von Gott. Für sie war der Tod nicht einfach ein Einschlafen und ein Nichts mehr, sondern das Versinken und das dort innen verloren sein. Im vollen Zustand. Wenn man sich aber so ein bisschen durch die Bücher vom Alten Testament durchliest, dann ist es doch nicht ganz so hoffnungslos, wie es auf den ersten Blick scheint. Es drückt einen leichten Auferstehungsschimmer durch, nämlich im 1. Samuel 2,6. Der Herr tötet und er macht wieder lebendig. Er schickt Menschen hinab ins Totenreich und er ruft sie wieder hinaus. Solche und ähnliche Verse deuten schon ein bisschen auf eine Wiederherstellung im Tod hin, dass es irgendwie das verlorene, versunkene Leben nicht ganz so verloren, so versunken ist. Und es wird ein bisschen heller. In Psalm 16, 10, denn du wirst mich nicht dem Totenreich überlassen und mich nicht der Verwesung preisgeben. Ich gehöre ja zu dir. Man liest auch im Alten Testament von 3 Totenauferweckungen. Beim Elia, beim Elisa und einem Mann. Und das kann man nachlesen in Könige. Das bekannteste Beispiel ist sicher uns allen beim Elia, wo er bei der Witwe ist und ihr Sohn stirbt und er den Sohn wieder zum Leben auferweckt, indem er sich 3-mal auf den Sohn drauflegt und bei Gott fleht, dass er wieder ihn lebendig macht und er ist wieder lebendig geworden. Das heisst einfach, der Herr erhörte Elias Gebet und der Junge wurde lebendig. Aus diesen und anderen Erfahrungen heraus ist die Einstellung gewachsen auf ein festes Rechnen mit der Möglichkeit von Gott, der beim Tod nicht kapituliert. Und der entscheidende Punkt für die Auferstehungshoffnung war die Erkenntnis, dass die Verbindung mit Gott nicht einfach abbrechen kann. Und somit ist es wieder ein Stückchen heller geworden. Nämlich Psalm 73, 23 bis 26. Jetzt aber bleibe ich immer bei dir. Du hältst mich bei deiner Hand, du führst mich nach deinem Plan und nimmst mich am Ende in Ehren auf. Herr, wenn ich nur dich habe, bedeuten mir Himmel und Erde nichts, selbst wenn meine Kräfte schwinden und ich umkomme, so bist du Gott doch alle Zeit meine Stärke. Ja, du bist alles, was ich brauche. Sogar im Tod bist du da und bist alles, was ich brauche. Beim Durchschaffen der Bibel nach dieser Auferstehungskraft ist mir ständig der Vers in den Sinn gekommen, den kennt ihr sicher auch, in der Finsternis strahlt ein Licht und die Finsternis konnte es nicht auslöschen. Und es ist mir so vorgekommen, wie wenn das Licht von weit hinten immer heller scheint und immer heller wird und immer näher kommt und mit dieser zunehmenden Erkenntnis von der Wahrheit, wo immer näher gekommen ist, war Israel vorbereitet auf die Erscheinung von dem, der sich selbst die Auferstehung nennt. Ich bin die Auferstehung, ich bin das Leben. Johannes 11, 25. Jesus ist die Erfüllung dieser Auferstehungshoffnung. Er ist die Auferstehung. Ich möchte das deutlich machen an der Geschichte von Lazarus, die ihr sicher auch kennt. Das war ein Freund von Jesus. Er ist schwer krank geworden und ist gestorben. Die Leute haben Am Lazarus, seine Verwandten haben Leute losgeschickt, um Jesus zu holen. Er möge doch kommen, zum Lazarus helfen. Aber Jesus ist zu spät gekommen. Und eben Lazarus war schon gestorben, gewesen, bis Jesus dort war. Martha war dort und hat Jesus Vorwürfe gemacht, wieso er dann nicht früher gekommen ist, weil sie hat gewusst, du hättest ihm doch noch helfen können. Dein Bruder wird auch verstehen, gab Jesus ihr zur Antwort. Ja, ich weiß, sagte Martha, am letzten Tag bei der Auferstehung der Toten. Darauf antwortete ihr Jesus, ich bin die Auferstehung und ich bin das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, selbst wenn er stirbt. Und wer lebt und an mich glaubt, wird niemals sterben. Glaubst du das? Und Martha hat als Jüdin gewusst, ja, irgendwann werden alle wieder auferstehen. Das ist mir logisch, Jesus. Sie hat einfach die Fernhoffnung gehabt. Und Jesus, obwohl er noch nicht gestorben ist am Kreuz, er hat Fernhoffnung zu dieser Gegenwartshoffnung gemacht. Wir alle wissen, wie die Geschichte endet. Er hat den Lazarus auferweckt von den Toten. Und er ist wieder lebendig geworden. Es heisst im Johannes, dass Jesus Fleisch geworden ist. Also Gott ist Mensch geworden, ist Fleisch geworden, Jesus. Und wo Jesus angekommen ist, haben die Auferstehungskräfte schon gewirkt. Weil wo Jesus ankommt, wirken die neu gestaltenden und belebenden Kräfte. Und so hat Jesus Kranke geheilt, er hat Wunder da, er hat Tote auferweckt, er hat das Leben auf den Kopf gestellt von den Leuten. Und mit all dem hat er wie wollen sagen, hey, das Reich von Gott hat jetzt angebrochen. Gott ist da mitten unter euch. Ihr erkennt ihn nur nicht. Ich bin's. Aber dort, wo er angekommen ist, ist das Reich von Gott reingebrochen. Dort, wo er seinen Fuß drauf gestellt hat, haben die Kräfte angefangen zu wirken. Und er selber ist ja dann auch vom Tod auferstanden, nachdem er seinen Auftrag erfüllt hat, nämlich am Tod die Macht zu nehmen. Und die Sofortwirkung von dieser Auferstehungskraft, die möchte ich euch auch schnell an einem Vers noch zeigen. Weil, wo Jesus gestorben ist, lesen wir im selben Augenblick, zerriss im Tempel der Vorhang vor dem Allerheiligsten von oben bis unten. Die Erde bebte, die Felsen zerborsten, Gräber öffneten sich und viele Verstorbene, die nach Gottes Willen gelebt hatten, erwachten vom Tod. Und die sind nachher rumgelaufen in der ganzen Stadt und man hat sie gesehen. Also der Sieg über die Macht vom Tod ist sofort sichtbar geworden. Die Gräber sind aufgegangen und die Toten sind aufgestanden. Jesus ist aber am Kreuz gestorben. Und das ist die Wirkung von dieser Auferstehungskraft, die Sofortwirkung. Und die Auferstehung der Gläubigen hat dort angefangen. Und die ist immer noch am Wirken. Wenn die Bibel von Auferstehung redet, dann meint sie, es ins Leben zurückkehren, an Körper, Seele und Geist. So ein ganzheitliches Auferstehen. In 1. Petrus 1,3 steht, gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus. In seinem grossen Erbarmen hat er uns neues Leben geschenkt. Wir sind neu geboren, weil Jesus Christus von den Toten auferstanden ist. Und jetzt erfüllt uns eine lebendige Hoffnung. Wir sind gerettet aus dem geistlichen Tod ins Leben Jesus, aus dem seelischen Tod und aber auch aus dem ewigen Tod. Wer an Jesus glaubt und das Vergebungsangebot von ihm in Anspruch nimmt, der hat schon vom Tod ins Leben gewechselt. Und wir sind mitten in diesem Auferstehungswerk, in dieser Auferstehungskraft. Sie ist da, sie ist um uns, sie ist in uns und niemand und nichts kann sie aufhalten. Und bis Jesus wiederkommt, dann wird es vollendet sein, die Verwandlung. Es heisst, wir werden sein wie er und wir werden ihn sehen, wie er wirklich ist. Wir leben also jetzt im Schon und noch nicht. Wir sind immer so ein bisschen. Aber wer an Jesus glaubt, der hat jeden Tag Zugang zu dieser Auferstehungskraft. Der Paulus sagt, darum verlieren wir nicht den Mut, denn auch unsere körperlichen Kräfte aufgezehrt werden, wird doch das Leben, das Gott uns schenkt, von Tag zu Tag erneuert. Es heisst in einer anderen Übersetzung, unser äußerer Mensch, der verfällt zwar, aber unser innerer Mensch, der wird täglich erneuert. Durch die Kraft von Jesus. Also ich weiss nicht, ob du auch schon Kind hast. Also bei mir habe ich die Auferstehungskraft auch schon kennenlernen. Und zwar, als ich mein viertes Kind geboren habe und die schlaflose Zeit gekommen ist, habe ich jeden Morgen gedacht, ich lebe noch. Auferstanden. Ich bin dann manchmal so um die Ecke gekommen und der Reto geht so, wer ist das? Ich bin's. Nicht mehr ganz so ausgesehen wie jetzt. Aber ja, die Auferstehungskraft hat gewirkt. Ich stehe immer noch da. Ich habe das genauso eindrücklich an einer Freundin erlebt vor x Jahren. Sie ist mit Kind und schwanger in einer schweren Depression gelandet. Und als ich sie besucht habe, konnte sie nur noch sitzen und geradeaus starren. Und sie hat nicht mehr reden. Sie hat den Kopf. Also, es war wirklich ganz ein schlimmer Zustand. Und ihr Arzt hat ihr gesagt, sie müsse sofort in eine Klinik. Und das wird Monate dauern, bis sie sich von dem erholt hat. Die einzige Möglichkeit, die sie und ihr Mann aber hatten, aus diversen Umständen, war ein Wochenende. Und das Wochenende haben sie Gott wie hergestreckt. Und haben gesagt, hey, schau Gott, das Wochenende haben wir, mehr nicht. Sie haben sie dann ins Haus der Stille, Kommunität Wildberg, gebracht. Super Ort übrigens, um sich zu erholen. Oder auch zum Stillsein oder zum Gott begegnen. Und nach dem Wochenende, ich weiss nicht, was dort passiert ist, aber sie ist als neuer Mensch zurückgekommen. Und sie hat nicht müssen in die Klinik, sie hat zwar wohl Beratungsgespräche in Anspruch genommen und Unterstützung gebraucht im Alltag, aber die monatelange Erholung hat sie nicht gebraucht. Irgendwie hat Gott sie einfach können berühren mit seiner Kraft und sie aufgerichtet. Das war sehr eindrücklich. Dann möchte ich euch das noch illustrieren an meinem Kirschbaum, den ich von daheim mitgebracht habe. Und bei uns haben sie im Nachbarsgarten haben wir so drei mega schöne Krisebäume gehabt und die haben sie im November einfach abgesagt. Und dann sind die Äste so am Boden dort gelegen. Und ich habe gedacht, ja super, meine Ostern sind jetzt vorbei, weil ich nehme immer so einen Zweig an Ostern und stelle ihn ein und warte, bis er blüht. Dann habe ich gedacht, ja November, Ostern geht noch ein bisschen, ich nehme einfach mal ein paar Zweige mit. Und ich habe sie erst mitgenommen, nachdem sie einen Monat dort rumgelegen sind. Auf der gefrorenen, verschneiten Wiese. Dann habe ich sie genommen und von außen eingestellt. Das Wasser ist gefroren und die Zweige sind einfach dort eingestellt gewesen. Und dann, kurz vor Ostern, habe ich gedacht, ich probiere es jetzt einfach in der Hoffnung, vielleicht, es könnte ja sein, dass die blühen. Und man sieht doch immer in diesen Filmen, wie alles so eingefriert und dann wächst es so dinosauriermässig und so. Die Eier, die dann doch wieder schlüpfen und so. Dann habe ich gedacht, vielleicht geht das ja mit dem Zweig. Ich nehme den mal rein und stelle ihn ein und er fängt an zu blühen. Ich habe gedacht, unglaublich, perfekt auf Ostern, als hätte er es gewusst. Die Kraft war in diesem Zweig drin, obwohl der am Boden rumgelegen ist, wochenlang verfroren. Niemand hat sich um ihn gekümmert, außer dich dann irgendwann. Ich habe an ihn geglaubt und er blüht. Genau, wer an Jesus glaubt, dass Jesus sein Retter ist, und sein Leben ihm anvertraut, dann passiert genau das wie dem Zweig, weil die Kraft von Jesus kommt in sein Leben hinein und fängt sofort an zu wirken. Und diese Kraft die kann weder abbrechen, noch kann die aufgehalten werden, noch kann die gemindert werden. Die Kraft, die fließt von Jesus.
Wow, danke vielmals, Corinne, für die spannende Herleitung aus dem Alten Testament heraus, wie das Licht immer heller geworden ist und jetzt in Jesus uns das Leben, die Auferstehungskraft voll zur Verfügung steht. Und in dieser Situation, wo Jesus ans Kreuz genagelt worden ist, oder besser gesagt sich ans Kreuz nageln lassen hat, ist eine riesige Enttäuschung und Hoffnungslosigkeit auf seine Nachfolger gekommen. Weil sie haben gedacht, er sei der Messias. Sie haben gedacht, er sei der, wo sie befreit von der Besetzung der Römer. Und jetzt hängt er am Kreuz und ist tot. Jetzt ist Schachmatt. Und sie haben ihren König abgelegt und sind davongerannt. Und manchmal fühlen wir uns genau so in unserem Leben, so schachmatt. Wir legen unseren König ab und sagen, ja, jetzt kann mir niemand mehr helfen. Und das sind genau die Momente, wo eben die Auferstehungskraft von Jesus Christus Realität kann werden in deinem und in meinem Leben. Wo Jesus erscheint und sagt, ich bin die Auferstehung und ich bin das Leben. Und ich habe immer noch einen Weg. Und Jesus dir zeigt, dass er vorbei ist, wenn er sagt, dass es vorbei ist. Und für mich ein wichtiger Schlüssel war, in diesem Bild etwas zu verstehen, nämlich der König, um den das ganze Spiel sich drüllt. Der König, wo alle anderen Figuren beschützen wollen. Der König, der bin nicht ich. Mein Leben drüllt sich nicht um mich. Ich habe mich entschieden, zum Jesus zum Zentrum von meinem Leben zu machen. Corinne und ich haben uns entschieden, zum Jesus zum Zentrum von unserer Ehe, von unserer Familie und von unseren Finanzen zu machen. Von unseren Prioritäten. Also in dem Moment, wo ich einen Schritt zurück machen kann und sage, Jesus ist mein König. Und solange Jesus mein König ist, wird es nie ein Schachmatt geben. Weil sogar wenn ich werde sterben, wird er mich wieder auferwecken. Von den Toten zum ewigen Leben. In dem Moment, wo ich Jesus zum König von meinem Leben mache, in dem Moment kommt die Auferstehungskraft in mein Leben hinein. In dem Moment kommt dein Leben eine völlig neue Perspektive über. Und du weißt, Jesus hat immer einen Weg. Und sogar wenn alles tot scheint, kann Jesus ein Wort vom Leben hinein sprechen. Hey, und das sagen wir zwei. Komm. Das sagen wir zwei über dir. Im Namen von Jesus, dass es immer einen Weg gibt, wenn du mit Jesus bist. Dass du immer auf der Gewinnerseite bist, auch wenn es nicht immer so kommt, wie du dir vorstellst. Aber du immer darfst darauf vertrauen, mit Jesus gibt es kein Schachmatt. Weil Jesus ist der König und er hat den Tod besiegt. Halleluja. Und wir wollen gerne einfach beten. Ich werde beten für alle die, die sagen, ja, ich will Jesus als den König von meinem Leben machen zum allerersten Mal. Vielleicht hast du jetzt gemerkt, heute an diesem Ostersonntag, dass du wie den Platz vom König musst verlassen musst und dass du willst Jesus zum König von deinem Leben machen. Dann darfst du einfach in deinem Herz mit mir mitbeten. Und Corinne wird nachher einfach auch ein Segen sprechen für alle anderen, die schon mit Jesus unterwegs sind. Und lass uns doch miteinander zu dem Gebet aufstehen. Jesus, ich danke dir, dass du den Tod besiegt hast. Jesus, ich danke dir, dass das Angebot auch für mich gilt. Jesus, ab heute will nicht mehr länger ich König über meinem Leben sein, sondern du sollst mein König sein. Amen.
Nimm doch jetzt einfach den Bereich, bildlich gesprochen, wo du das Gefühl hast, dort brauchst du die Auferstehungskraft von Jesus, dort ist mehr Tod als Leben drin. Und streck es Jesus an. Jesus, ich danke dir, dass du gekommen bist und dass du die Auferstehung bist und das Leben. Dass wer in dir ist, der wird leben. Der wird sogar im Tod nicht sterben, sondern einfach überwechseln in die Ewigkeit zu dir. Und dich sehen, wie du wirklich bist. Und verwandelt werden in dein Bild. Und ich danke dir, dass wir einfach die Hoffnung haben können, dass dort, wo du bist, dass dort auch das Leben ist. Also nicht Hoffnung, sondern Gewissheit. Und dass, wo man deinen Namen ausspricht, dass dort bereits die belebenden Kräfte wirken. Weil du das einfach bist. Und Jesus, so hängen wir uns einfach nochmal ganz neu an dich, mit allem, was wir haben und sind, mit unserem Hab und Gut. Und erstellen zu deinem Namen Jesus, deinem Leben, deiner Kraft, deinem Sieg, deiner Liebe, deinem Frieden. Und du siehst einfach die Bereiche, die wir haben in unserem Leben, wo mehr tot sind als lebendig. Wo wir vielleicht schon selber mega fest probiert haben, um es wieder irgendwie lebendig zu machen. Und dann strecken wir dir jetzt einfach her und sagen, Jesus, übernimm du. Zeig du dich und komm du mit deiner ganzen Kraft da rein. Wir tauchen nochmal neu ein in die Auferstehungskraft, wo du bist und wo du uns zur Verfügung stellst. Danke, dass wir einfach dürfen, wie Kinder sein, die empfangen. Ohne, dass wir etwas richtig gemacht haben oder uns abmühen. Sondern wir sind Empfangende. Wir empfangen dein Reich, weil du es uns geschenkt hast. Amen.
Amen. Lass uns jetzt einfach den nächsten Moment nutzen, um Jesus wirklich nochmal so ganz hundertprozentig zum König zu machen. Einfach mit dem Song, wo wir singen, dass unsere Herzen ihm gehören. Dass wir singen, Jesus, mein Herz gehört dir, du bist mein König. Und auch wenn wir es nicht können, laut singen, lass es uns einfach in unseren Gedanken, in unserem inneren Mensch, unserem König zusingen.
Falls du Fragen hast oder Gebet in Anspruch nehmen willst, melde dich doch einfach unter info@icf-sg.ch und wir werden gerne mit dir Kontakt aufnehmen. Natürlich würden wir dich auch gerne in einer von unseren Celebrations persönlich begrüßen. Dazu findest du Informationen unter www.icf-sg.ch.